Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Markt. Heute geht es wieder einmal um ein ökonomisches Thema, nämlich den Nullsummenglauben als moralische Rechtfertigung zentral gesteuerter Umverteilungspolitik. Dazu darf ich einen absoluten Experten auf diesem Gebiet begrüßen, nämlich Dr. Dr. Rainer Zietelmann, dessen Buch Zero Sum Mindset, die Nullsummenfalle, demnächst erscheinen wird. Erst einmal herzlich willkommen.
Danke.
Sie wurden in Geschichte und Soziologie promoviert, waren Journalist und Unternehmer, sind Verfasser von 32 Büchern, die in 35 Sprachen übersetzt wurden. Das ist erst einmal eine Kurzfassung Ihres sehr abwechslungsreichen Lebens. Vielleicht können Sie noch das eine oder andere ergänzen.
Ja, also heute bin ich Autor, wie Sie es gesagt haben, weltweit tätig und auch bin viel gereist in den letzten Jahren. Halte Vorträge über meine Bücher, schreibe jedes Jahr ein Buch und produziere jedes Jahr einen Film. Das ist es, was ich im Moment mache. Angefangen hat es damit in der Tat, dass ich Geschichte und Politikwissenschaft erstmal studiert habe, dann in Geschichte promoviert, war dann auch Assistent an der hier an der Freien Universität Berlin für 5 Jahre und bin dann aber in den Verlagsbereich gewechselt. Ich war also Cheflektor vom Ullstein-Propylen-Verlag. Das war damals die drittgrößte Verlagsgruppe Deutschlands und bin von da zur Tageszeitung der Welt, wo ich Ressortleiter war. Und dann war ich schon relativ alt, im Alter von ab 47 Jahren war es, habe ich mich dann selbstständig gemacht und meine eigene Firma gegründet und die zum Marktführer gemacht im Bereich Kommunikation für Immobilienunternehmen. Die ist auch immer noch Marktführer, die Firma, obwohl ich sie vor 10 Jahren verkauft habe. Und ja, nach dem Verkauf der Firma, wie gesagt, jetzt steht im Vordergrund bei mir, Bücher zu schreiben und so wie jetzt mit Ihnen, da mit Menschen darüber zu sprechen und die Dinge, die Botschaften, die mir wichtig sind, die Erkenntnisse, die Erfahrungen an andere Menschen weiterzugeben.
Über Ihr Leben haben Sie auch ein Buch geschrieben, eine Autobiografie. Wenn ich richtig informiert bin, kommt da bald eine neue Fassung heraus. Ist das korrekt?
Ja, stimmt. Also sowohl das Buch Zero Sum Mindset als auch die Neuauflage, die 6. Auflage ist von meiner Autobiografie, die heißt Wenn du nicht mehr brennst, starte neu, kommt beides zu meinem Geburtstag heraus. Am 14. Juni werde ich 69, am gleichen Tag wie Che Guevara und Donald Trump habe ich Geburtstag. Und zum Geburtstag kommen diese beiden Bücher gleichzeitig heraus.
Ja. Also zu Ihren Herrschaften, mit denen Sie zusammen Geburtstag feiern, sage ich jetzt besser nicht zu viel, sonst kommen wir gleich vom Thema wieder ab. Denn ich möchte erst einmal über diesen Nullsummenglauben heute länger mit Ihnen sprechen, obwohl ich bei dieser Gelegenheit auch gleich nochmal empfehlen kann, die Autobiografie. Ich glaube, sie war für viele eine Inspiration, die erste Fassung. Dieses Wenn du nicht brennst, starte neu, hat tatsächlich auch in meinem Bekanntenkreis einige inspiriert. So viel dazu und ich hoffe, eine Inspiration ist auch Ihr neues Buch über diesen Nullsummenglauben. Und im Buch wird es ja auch Nullsummenglauben genannt. Das ist nämlich eine These, könnte man sagen, wäre es eine These. Dass alles ein Nullsummenspiel ist, wäre es einfach. Aber mittlerweile ist das ja eine Art Dogma, ein festgefügter Glaubenssatz. Was beinhaltet er zunächst einmal im kapitalistischen, wirtschaftlichen Bereich?
Also besten hat der Nullsummenglauben der Bertolt Brecht formuliert, nämlich in Form von einem Gedicht. Das trage ich mal gerne vor. Das heißt, armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Das ist einerseits vielleicht das dümmste Gedicht, das ich kenne, andererseits aber auch wieder genial, weil, deswegen habe ich es auch zitiert, weil der Nullsummenglaube da im ökonomischen Bereich wunderbar formuliert ist, nämlich der Glaube, dass der Reiche nur deswegen reich ist, weil er dem Armen was weggenommen hat. Ja? Und das ist auch über die Ökonomie hinaus verbreitet. Das stelle ich in meinem Buch dar. Man spricht davon sozialen Axiomen. Das heißt also, ich will mal einfach sagen, es ist wie eine Brille, durch die du die Welt setzt. Ja? Siehst. Wir haben ja alle bestimmte Glaubenssätze beziehungsweise Überzeugungen, wie die Welt draußen so funktioniert und interpretieren dann alles, was wir erleben, auch durch diese Sicht, durch diese Brille. Und die Brille, die kann dir also manchmal helfen, Dinge klarer und besser zu sehen. Es gibt aber auch Brillen, die dazu führen, dass du die Wirklichkeit nur noch verschwommen siehst und nicht mehr angemessen wahrnimmst. Und wenn man so eine Brille auf hat, dann nützt es einem natürlich nicht, sondern schadet einem dann auch oft. Und das ist das Zero-Sum-Mindset, worüber ich schreibe, oder in Deutsch der Nullsummen-Glaube, ist so eine Brille, dass ich alles als Spiel interpretiere, bei dem es entweder Gewinner oder Verlierer gibt. Ja, und ich meine, solche Spiele gibt es ja im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich Tennis spiele, ja, dann muss ich, wenn ich gewinnen will, muss der andere verlieren. Ja? Oder wenn ich mich wie der Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten bewerbe, dann muss der eine gewinnen und der andere verlieren. Also das ist in der Tat, da stimmt diese Nullsummenlogik. Es gibt aber auch zum Glück sehr, sehr viele Situationen im Leben, die sind keine Nullsummensituationen. Das heißt, da gibt es nicht Gewinner und Verlierer, sondern da gibt es im besten Fall zwei Gewinner gleichzeitig. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel. Ich habe eine schöne Villa gehabt hier in Berlin im Grunewald und toll, 1000 Quadratmeter Grundstück, schöner Garten im vornehmsten Viertel gelegen. Wunderbar. Aber ich habe irgendwann gemerkt, erstens, ich bin nicht so der Haustyp, weil das nervt immer, irgendwo ist da was kaputt und da was und die Dachrinne sind Blätter drin und im Keller ist es feucht, so Sachen, wo du ja als Wohnungseigentümer dann im Prinzip nichts von mitkriegst, weil das alles der Verwalter dann macht, ja. Und dann hatte ich auch, ich habe da ein paar Jahre mit einer Ex-Freundin gewohnt, es waren schöne Erinnerungen, aber trotzdem, irgendwo war das Haus sehr eng, sie kennt es mit einem Menschen dann verbunden, und wenn ich jetzt da mit jemand anders zusammengezogen hätte, irgendwo, auf jeden Fall, ich wollte das Haus, dann habe ich entschlossen, das zu verkaufen, und irgendwann habe ich auch einen Käufer gefunden, weil ich hatte sehr hohe, der Makler hat gesagt, es ist 2,1 Millionen wert. Ich habe gesagt, ich verkaufe es nicht unter 2,5 Millionen, weil ich habe auch keinen Druck. Es hat zwar 2 Jahre gedauert, aber irgendwann kam eine Familie, die mit 2 Kindern, die dann da eingezogen ist und die super glücklich sich in das Haus verliebt haben. Ich habe das Geld genommen und mir noch eine zweite Wohnung ich habe so eine Penthouse-Wohnung, noch eine zweite darunter gekauft. Die war auch nicht viel billiger als das Haus, ja. Und ich habe am Schluss diese 2 schönen Wohnungen gehabt. Der hat das Haus gehabt. Das heißt, das war jetzt eine Transaktion, Win-Win, die für beide gut war. Kein Nullsummenspiel. Da gab es nicht einen Gewinner und einen Verlierer, sondern es gab letztlich zwei Gewinner dabei. Ja, oder auch, als ich meine Firma verkauft hatte, das war eine Situation, wo so ein bisschen die Luft raus war, wo ich gemerkt habe, ja, so richtig brennen oder begeistert bin ich nicht mehr davon. Und mein bester Mitarbeiter aber, der hatte richtig Lust, unternehmerisch was zu machen, und er wollte eigentlich kündigen, um sich in dem gleichen Bereich selbstständig zu machen. Und dann habe ich ihm spontan einfach gesagt, was haltet ihr von, ich verkaufe ihm die Firma, habe ihm die Firma verkauft. Ich war frei, dann andere Dinge zu tun, immer noch ein bisschen Geld dafür bekommen. Er ist jetzt Unternehmer, hat seine Träume verwirklicht. Also ja, und der ein oder andere Mitarbeiter, der fand es auch gut, weil ich ein bisschen schwieriger Chef war, und der ist ein umgänglicher Chef. Also es waren eigentlich für alle, war das eine gute Transaktion, eine Win-Win-Sache. Und davon gibt es ganz viele im Leben. Ja, und wo fängt jetzt das Problem an? Das Problem fängt an, wenn du Situationen, die objektiv nicht Nullsummenspiele sind, fälschlicherweise für Nullsummenspiel hältst und dann Verhaltensweisen zeigst, die nicht unbedingt erfolgsversprechend sind und vielleicht sogar dir selbst schadet. Also ich habe ein ausführliches Kapitel drin in dem Buch über Handel. Ja, das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel. Handel ist kein Nullsummenspiel, sondern wenn zwei Firmen in verschiedenen Ländern freiwillig eine Transaktion eingehen, dann machen die das, weil beide davon einen Vorteil haben, sonst würden sie es ja nicht machen. Ja? Und jetzt ist aber so, dass Donald Trump zum Beispiel Handel als Nullsummenspiel versteht und denkt, wenn die USA ein Handelsdefizit haben, dass es für die USA schlecht ist, und vertritt er die Meinung, die USA würden nicht andere Länder dann ausgebeutet durch Japaner, durch Chinesen, durch Deutsche und wen auch immer. und hat deswegen diese protektionistische Zollpolitik, die aber am Ende meiner Meinung nach allen schadet, ja, und zwar inklusive auch den amerikanischen Firmen und den Amerikanern, ja. Grund ist, weil er eine Situation, die objektiv eine Win-Win-Situation ist, den Handel und gerade kein Nullsummenspiel, aber das Nullsummenspiel interpretiert im Sinne von Gewinnern und Verlierern und dann Konsequenzen daraus zieht, wie zum Beispiel diese protektionistische Handelspolitik, die dann am Schluss natürlich den anderen Ländern schaden, aber ihm auch selbst Schaden zufügt. Ja, und das ist so ein ganz gutes Beispiel. Der Trump ist meiner Meinung nach, ich nenne es auch öfters im Buch, ein wunderbares Beispiel für Nullsummendenken. Und damit ist er ja auch manchmal erfolgreich. Ja? Also im politischen Bereich, ich meine, er wäre nicht Präsident geworden, der Amerikaner von Amerika, wenn er immer alles falsch machen würde. Ja? Da hat er ja mit dem, da war es ja ein Nullsummenspiel. Aber wenn es halt kein Nullsummenspiel ist, wie im Handel, ja, dann ist es schädlich. Und das, er sieht alles immer im Leben als mit Gewinnern und Verlierern und Nullsummen. Und das macht ihn manchmal sehr erfolgreich und manchmal sehr, sehr misserfolgreich.
Das ist aber ein Denken ganz grundsätzlich, das ja weit verbreitet ist, jetzt vom Handel auch mal ganz abgesehen. Wir haben hier zunächst einmal das Problem, dass wir differenziert denken müssen. Das heißt, dass wir unterscheiden müssen, ist eine Situation ein Nullsummenspiel oder ist es das nicht? Allein das ist natürlich schon eine intellektuelle Leistung. Und man neigt dazu, das, was einfach ist, zu verallgemeinern. Also es ist ein Nullsummenspiel, sonst wird es jetzt kompliziert. Im Handel oder in der Welt von einem Donald Trump, wo er bisher tätig war, hat er, glaube ich, das auch genauso gesehen, dass man gewinnt und der andere verliert. Und das ist auch in Ordnung so. Das heißt, das ist auch eine persönliche Einstellung. Darüber hinaus aber ist doch, wenn man es in der Wirtschaft sieht, bei ganz vielen Leuten, gerade auch aus dem linken Bereich, immer dieses Credo, nicht nur die Brille, sondern das wirklich Credo, weil die Reichen den Armen Geld weggenommen haben, quasi, sind die arm. Das ist ja, was Bertolt Brecht da gesagt hat, eigentlich nur eine Darstellung dessen, was Menschen wirklich denken. Das bedeutet also, ich möchte Ihnen jetzt meine Kontonummer geben, denn wenn Sie mehr Geld haben als ich, haben Sie es mir ja weggenommen. Offensichtlich denken ja ganz viele Menschen so, dass es Armut nicht gäbe, wenn es keine Reichen gäbe. Tatsächlich ist aber das Umgekehrte der Fall. Es gäbe viel mehr Armut, wenn es keinen Anreiz gäbe, reich zu werden.
Ja, also ich widerlege das auch mit mehreren Fakten einfach. Ja. Und zwar, ich sage nur mal ein Beispiel. Im Jahr 2000 gab es ungefähr 30% der Weltbevölkerung, die in extremer Armut gelebt haben, laut offizieller Statistik. Heute sind es ungefähr 10%. Das heißt, der Anteil der extrem Armen auf der Welt hat sich jetzt vom Jahr 2000 bis heute reduziert von 30 auf 10%, also um 20%. Die Zahl der Reichen hat sich im gleichen Zeitraum aber extrem erhöht. Und zwar im Jahr 2000 gab es 470 Milliardäre auf der Welt. Heute gibt es über 3000 Milliardäre auf der Welt. Hat sich versechsfacht. Jetzt muss man das natürlich noch inflationsbereinigt sehen, will ich nicht so im Detail sagen. Aber sagen wir, im Jahr 2000 ungefähr inflationsbereinigt haben diese Leute auf der ganzen Welt 11 Billionen Dollar gehabt, in heutigen Dollarwerten. Haben die weniger als 1 Billion Dollar gehabt und heute ist 11 Billionen Dollar. Ja? Also ich meine jetzt deutsche Billionen, nicht in amerikanisch sind es ja Trillion dann. Das heißt, im gleichen Zeitraum hat sich die Anzahl und das Vermögen der Reichen extrem erhöht und der Anteil der Armen reduziert. Das heißt, wenn jetzt diese Nullsummenlogik richtig wäre, dass die Reichen nur deswegen reich sind, weil sie den Armen was weggenommen haben, dann muss man kein Mathematikgenie sein, um zu erkennen, dass das denklogisch einfach nicht möglich ist. Ja? Und die Ursache, warum wir einerseits mehr Reiche haben und andererseits weniger Arme, ist auch das gleiche, die gleiche Ursache. Das ist also jetzt kein Zufall, sondern das ist Wirtschaftswachstum. Dieses Wirtschaftswachstum, das hat einerseits dazu geführt, dass es mehr Reiche gibt und deren Vermögen steigt und dass es weniger Arme gibt. Oder ein zweites Beispiel, Vietnam. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Land beschäftigt, auch einen Film und ein Buch darüber geschrieben. Und Vietnam war 1990 das ärmste Land der Welt, also ärmer auch als alle afrikanischen Länder. Gab also 80% der Vietnamesen haben in extremer Armut gelebt damals. Dann haben die marktwirtschaftlichen Reformen begonnen. Heute sind es nur noch 3%, die in extremer Armut leben in Vietnam. So, was ist passiert? Durch die marktwirtschaftlichen Reformen gab es Wirtschaftswachstum. Jetzt gibt es natürlich eine ganze Menge Millionäre, sogar einige Milliardäre in Vietnam, die es früher nicht gab. Ja? Gleichzeitig ist die Zahl der Armen zurückgegangen. Und ich habe jetzt aber niemanden getroffen, der in Vietnam, der gesagt hat, lass uns mal zurückgehen in die Zeit vor den Reformen, weil da waren wir alle gleicher und da gab es nicht diese schrecklichen Milliardäre. Also wenn man sich nochmal überlegt, diese Forderung zum Beispiel der Linken, von der Heidi Reichnick oder von dem Van Aken, die sagen immer, es darf keine Milliardäre mehr geben. Das ist also ihre Vorstellung oder auch von dem Philipp Türmer, von den Jusos, die sagen keine Milliardäre. Und wenn ich mir dann mal die Liste der reichsten Menschen der Welt angucke, also es gibt ja diese Forbes-Liste, ja, und da gibt es ja auch eine Liste, wo man sieht, wie viele Milliardäre gibt es pro Land. Und schauen wir dann an, gibt es denn überhaupt Länder, wo es keine Milliardäre gibt? Ja, die gibt es. Das sind ein paar sehr arme afrikanische Länder. Ja. Das ist auch Nordkorea und Kuba, wobei man da bezweifeln kann, ob nicht dann die politischen Herrscher da vielleicht doch Milliardäre werden. Aber die sind in der Forbes-Liste nicht drin, diese Politiker. Ja, da ist auch kein Putin oder so drin. Aber sagen wir, da gibt es jetzt laut der Forbes-Liste keine Milliardäre. Und dann gucke ich mir mal Länder an, wo es viele Milliardäre gibt. Also die Schweiz zum Beispiel ist der Anteil der Milliardäre an der Gesamtbevölkerung vergleichsweise sehr hoch. Auch in Schweden. In Schweden gibt es doppelt so viele Milliardäre bezogen auf die Bevölkerung wie in Deutschland und auch deutlich mehr als in den USA. Ja? Und dann stelle ich mir die Frage, willst du lieber in Schweden und der Schweiz leben oder lieber in Nordkorea, Kuba oder in irgendeinem afrikanischen Land? Das ist eigentlich schon eine Suggestivfrage. Das ist so einfach ist es aber tatsächlich, dass man sieht, dieses Nullsummendenken, dass es da einen Antagonismus gibt, dass der Milliardär den anderen schadet, das ist einfach totaler Blödsinn. Und da liefere ich in meinem Buch einfach eine ganze Menge Fakten und Zahlen auch, um das zu belegen, dass also dieser Nullsummenglaube in der Wirtschaft total falsch ist.
Also politisch wird ja eigentlich vermittelt, mit den Methoden Nordkoreas und Kubas schaffen wir blühende Länder wie die Schweiz und Schweden. Das bedeutet, es ist ja eigentlich eine Art Bauernfang, der auf dieser moralischen Ebene läuft, weil die Reichen den Armen das weggenommen haben, sind wir nicht nur befugt, sondern wir sind berechtigt, im Rahmen der Gerechtigkeit denen das wegzunehmen. Und das hat jetzt ja eine doppelte Ebene. Das ist erstmal faktisch falsch. Das weisen Sie ja nach. Faktisch werde ich mit den Methoden von Kuba eben nicht die Schweiz erreichen. Und zweitens ist es ja auch moralisch falsch, denn prinzipiell, und das weisen Sie auch nach, und da haben Sie auch Beispiele genannt, auch bei der Forbes-Liste, das sind ja Unternehmer, die einen Mehrwert schaffen, einen gesellschaftlichen Mehrwert, und die Menschen haben die Freiheit, sich dafür zu entscheiden oder auch nicht. Also es sind Freiheit, es ist Mehrwert und es ist Wohlstand.
Ja, ich meine, wenn ich glaube, dass der Reiche nur reich geworden ist, weil er mir was weggenommen hat, dann sehe ich den ja praktisch als Dieb an. Das ist ja auch so ein Parole, der Eigentum ist Diebstahl. Und ich meine, wenn ich einem Dieb was wegnehme, dann ist es ja wiederum kein Diebstahl, sondern dann stelle ich ja eigentlich nur die Gerechtigkeit wieder her, aus deren Sicht. Ja? Und das ist aber natürlich Blödsinn. Ja? Und das zeige ich in meinem Buch. Und das trifft auch international zu, zum Beispiel die Entwicklungshilfe. Ich habe mich sehr intensiv mit Entwicklungshilfe befasst, viele Studien dazu gelesen, die finden sich auch in dem Buch wieder. Entwicklungshilfe ist was im besten Fall nutzlos ist, oft aber kontraproduktiv, also den armen Ländern nichts nützt, sondern im Gegenteil korrupte Regimes in solchen Ländern stärkt. Ich habe da auch Zitate von, also aus Büchern von Leuten, die selbst in Entwicklungshilfe tätig waren. Auch die ganz anders sonst denken als ich, zum Beispiel der Thilo Bode, der lange Zeit Greenpeace-Chef war und dann von Foodwatch, der hat seine Autobiografie geschrieben, der war früher Entwicklungshelfer. der sagt es auch, das hat überhaupt nichts genützt, das hat den Leuten teilweise geschadet. Ja. Da habe ich eine ganze Reihe Zeugen, also die selbst Entwicklungshelfer waren, aber auch wissenschaftliche Studien, die das untersucht haben. Und was ist aber da die Basis von? Die Basis ist der Glaube, diese Länder, die seien deshalb arm, weil wir ihnen was weggenommen hätten, weil wir sie durch Kolonialismus und Sklaverei und so weiter ausgebeutet hätten. Und jetzt müsste die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden, indem man denen was zurückgibt. Und das nennt man dann Entwicklungshilfe. Das ist auch so ein Nullsummdenken, was in jeder Hinsicht falsch ist. Die Diagnose ist falsch, die Therapie ist falsch. Es ist alles falsch, deswegen wirkt es auch nicht, deswegen hilft es auch nicht diesen Ländern. Ja. Aber das ist ein Beispiel in meinem Buch, wie wirkungsmächtig wirklich der Nullsummenglauben ist, ja, weil er in ganz vielen Bereichen uns zu komplett falschen Annahmen führt.
Das ist ja im Grunde auch die Ausbeutung des Kommunismus und Sozialismus. Darauf basieren diese Thesen ja, der ausgebeutete Arbeitnehmer. Nur dadurch sind die Kapitalisten reich geworden, weil sie die Arbeiter ausgebeutet haben.
Ja, klar, das ist diese Mehrwerttheorie, die eigentlich ziemlich kompliziert ist. Ich habe also selbst alle drei Bände vom Kapital gelesen von Karl Marx. Ich bezweifle, dass sehr viele Menschen so verstanden haben. Aber warum ist die intuitiv, sagen viele Menschen jawohl, das stimmt so, weil es genau sie in dem Nullsummenglauben bestätigt, weil sie sagen, ja, da wurde dem Arbeiter eigentlich was weggenommen, was ihm normalerweise gehört hat, hätte der Mehrwert, den sich der Kapitalist angeeignet hat. Und ja, so primitiv ist es bei dem Karl Marx gar nicht. Ja, aber deswegen hat diese Theorie halt so eine hohe Attraktivität. Ja. Und ja, deswegen war mir es wichtig, das Buch zu schreiben, weil ich zeige auch, dass zum Beispiel Vorstellungen über Gewinn, ja, dass die komplett falsch sind. Ich habe sehr viele psychologische Experimente in meinem Buch beschrieben und da haben Psychologen versucht herauszufinden, was Menschen über Gewinn denken und haben festgestellt, so Anti-Profit-Beliefs nennen die das, also dass die Menschen so Anti-Profit-Überzeugungen haben und es geht sogar so weit, dass es Menschen gibt, die absurderweise sagen, dass sie Gewinn völlig ablehnen. Also der Professor Hermann Simon, mit dem ich befreundet bin, der hat viele tolle Bücher auch geschrieben, zum Beispiel über Hidden Champions. Und der hat sich einen Spaß draus gemacht und hat eine Befragung auf der Straße in der Fußgängerzone gemacht, wo einfach die Leute den Gewinn von Firmen hat schätzen lassen. Die lagen total daneben. Und da sagt er, manche hätten direkt gesagt, sie lehnen Gewinn grundsätzlich ab. Ja, und das ist ja auch heute diese Diskussion, so Begriffe wie Übergewinn oder so, wo man halt der Meinung ist, vielleicht ja, Gewinn sollen die Leute machen, aber es soll halt nicht zu groß sein, der Gewinn, weil man auch da die Vorstellung hat, wer einen großen Gewinn macht, der muss ja dann irgendwo jemand anders was wegnehmen. Ja? Und dabei ist es doch eigentlich so, das weiß im Grunde jeder Arbeiter auch, dass er froh sein kann, wenn er in einer Firma arbeitet, die hohe Gewinne macht. Weil in dieser Firma hat er einen sicheren Arbeitsplatz. Da in dieser Firma ist auch Platz für Lohnerhöhungen. In der Firma, die keine Gewinne macht, die Verluste macht, da ist sein Arbeitsplatz gefährdet. Da muss er jede Woche Angst haben, bin ich einer der Nächsten, der wegrationalisiert wird. Da ist auch für Lohnerhöhungen kein Platz. Ja. Das heißt, im Prinzip muss sich der Arbeiter eine Firma wünschen, die viel Gewinn macht, weil das ist die Firma, wo er am meisten Potenzial hat auch und die meiste Sicherheit hat. Aber das sehen halt viele nicht so, die sagen, ah, der macht zu viel Gewinn und das geht ja nur auf meine Kosten. Dabei ist es falsch. Wenn ich jetzt, natürlich gibt es auch Unternehmer, die jetzt, sagen wir mal, ihre Mitarbeiter unterbezahlen, ja. Aber wenn das so ist, dann wird der Mitarbeiter irgendwann weg sein, nämlich bei einer anderen Firma, die dann marktgerechte Preise zahlt. Das heißt, in dem Fall hat der Unternehmer sich selbst geschadet. Ja, er wird, wenn er klug ist, aus Eigeninteresse den Leuten so viel bezahlen, wie ihre Arbeit wirklich wert ist, damit die nicht abhauen irgendwo anders hin. Ja, und jetzt gleich ist mit den Preisen. Ja, wenn ich natürlich sagen die Leute meinen, ja, wenn der jetzt der hebt die Preise ins Endlose an und beutet damit die Konsumenten aus. Ja, wenn ich jetzt die Preise zu stark erhöhe, dann wird es Wettbewerber geben, die mit niedrigeren Preisen kommen und nehmen mir meine Marktanteile weg. Das heißt, ich werde jetzt aus Eigeninteresse oder wenn ich die Qualität der Produkte vorübergehend, und das ist wichtig, vorübergehend kann ich mit so einem Nullsummdenken Erfolg haben. Also ich drücke jetzt die Gehälter, verringere die Qualität der Waren, ja, erhöhe die Preise. Da kann ich vorübergehend mit Erfolg haben, aber langfristig werde ich misserfolgreich sein. Und das ist das Typische für Nullsummdenker, dass sie sehr kurzfristig denken, weil sie die langfristigen negativen Auswirkungen von ihrem Handeln gar nicht verstehen. Deswegen, ich habe schon auch bei der Frau Merkel immer gesagt, das ist eine Zeitbombe, weil alles, was die macht, wird sich erst später negativ auswirken. Zum Beispiel die Infrastruktur. Klar, die kannst du verkommen lassen. Und wenn du dann mal einige Jahre nicht in die Infrastruktur investierst, wirkt sich das auch erst gar nicht negativ aus. Und im Gegenteil, du hast dann mehr Geld für Umverteilung und für irgendwelche Sozialmaßnahmen, weil die Brücken, die fallen ja nicht sofort zusammen, wenn sie mal 2 Jahre vielleicht weniger renoviert wird. Aber irgendwann hast du den Schlamassel und hast eine völlig runtergekommene Infrastruktur wie jetzt. Ja. Das heißt, das ist auch ein wichtiges Ergebnis in meinem Buch. Nullsummdenker neigen immer zu sehr kurzfristigem Denken und kurzfristig haben sie oft recht mit ihrem Nullsummdenken, aber nicht langfristig. Ich sage vielleicht schon mal ein praktisches Beispiel aus dem, weil ich ja lange im Immobilienbereich tätig war. Ich habe da mal mit der Immobilientochter der Deutschen Bank zusammengearbeitet und habe dann Kontakt hergestellt zu einem Kunden von mir. Die haben Fonds aufgelegt, die haben große Wohnungsbestände gekauft und Mehrfamilienhäuser gekauft. Und da haben die aber von der Deutschen Bank die Vorgabe gehabt, dass man nicht mehr als 2% Provision dem Makler zahlen dürfte. Ja? Warum? Weil sie Angst hatten, Nullsummdenken, wenn ich mehr Provision bezahle, geht es ja praktisch dann von unserem ab. Und deswegen nur 2%. Wir haben darüber gelacht und haben versucht, das denen zu erklären. Sagt, das ist Schwachsinn, weil wenn am Markt vielleicht 4% üblich sind zum Beispiel, ja, dann kriegst du einfach nur die schlechtesten Stände angeboten. Weil welcher Makler wird dir die Objekte anbieten? Der wird dir nur das anbieten, was absolut kein anderer wollte. Ja. Bei mir war es so, ich war ja selbst auch als Immobilieninvestor tätig, bei mir wusste der Makler 2 Dinge. Erstens, ich bezahle die volle Provision, selbst wenn es 6% waren, ohne jede Diskussion. Und zweitens, der wusste auch, ich überweise am gleichen Tag noch, wo der Maklervertrag unterschrieben war, mit Blitzüberweise, sodass er das Geld sofort auf dem Konto hat. Warum habe ich das gemacht? Vielleicht aus irgendeinem Masochismus oder so heraus, weil ich gern hohe Provisionen zahle? Nee, ich wusste, der wird mir zuerst seine besten absoluten Schnäppchen tollen Objekte anbieten und das heißt, ich habe da langfristige Nutzen, obwohl ich im Moment vordergründig gesehen, sagen wir, zu viele Provisionen gezahlt habe. Und das sind so Beispiele, die ich in meinem Buch zeige, dass dieser Nullsummdenker kurzfristig scheinbar recht hat. Er sagt, ja, wenn ich dem Makler jetzt die Provision runterhandle, ja, dann bleibt ja mehr bei mir. Aber langfristig schneiden die sich oft selbst ins eigene Fleisch.
Das ist etwas, was ich von Kindesbeinen in Hamburg gelernt habe bei Kaufleuten. Wenn man längere Zeit Geschäftsbeziehungen haben will, dann ist man 100%ig korrekt. Man schrubbt den nicht ab, wie es so schön heißt. Und man schrubbt nur dann immer ab, wenn man ein einmaliges Geschäft hat, einmal und nie wieder, weil der kommt dann auch nicht wieder. Wenn man aber eine längerfristige Geschäftsbeziehung hat, dann funktioniert das nicht. Das ist auch eine Frage des Nullsummenglaubens, weil ich komme dann einfach nicht mehr über die Runden, der Kunde kommt nicht wieder. Das haben wir jetzt aber, wie Sie es gerade gesagt haben, bei Frau Merkel anders gesehen. Und da haben wir ja offensichtlich auch ein politisches Problem, um das nur mal am Rande zu erwähnen. Denn wenn ich eine 4-jährige Amtszeit habe und ich in 4 Jahren kann ich vieles den Bach runtergehen lassen und im Moment merkt man es nicht, nach 8 Jahren schon eher oder nach 16 ganz bestimmt, dann haben aber auch Politiker hier die falschen Anreize eigentlich gesetzt.
Ja, das ist sicherlich ein Problem. Ich will noch einen anderen Punkt vielleicht ansprechen, der mir in dem Buch sehr wichtig ist, wo ich auch ein bisschen stolz drauf bin. es gibt ein Kapitel, das ist das siebte Kapitel, das nenne ich kompensatorischen Nullsummenglauben. Das ist was anderes, als wo wir bisher drüber gesprochen haben. Ich nenne es trotzdem so, weil es zum Teil ähnliche Denkstrukturen sind, die man da beobachtet. Und ich will mal vielleicht erläutern, worum es sich dabei handelt. Ich habe das erste Mal beobachtet, als ich mich mit Reichen beschäftigt habe. Ich habe ein Buch geschrieben, das erste Buch überhaupt auf der Welt, ist auch in einigen Sprachen jetzt übersetzt worden, zum Thema Vorurteile und Stereotype über reiche Menschen. Und da habe ich festgestellt, dass die Leute so eine Denkstruktur haben, sagen, ja, der Reiche, der mag zwar gut im Geld verdienen sein, aber er ist halt unehrlich, er ist moralisch schlecht und so weiter. Also wenn jemand einfach reicher ist als man selbst, also er hat irgendwo da Pluspunkte im Vergleich zu einem, dann versucht man dem auf dem anderen Gebiet Minuspunkte zuzuschreiben. Ja, ja, mag sein, der ist geschäftlich erfolgreich, aber er hat ein scheiß Familienleben wie die ganzen Reichen, ist unehrlich und so weiter. Warum machen Menschen das? Um ihr eigenes Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten. Ja, weil wenn jemand auf irgendeinem Gebiet viel besser ist als ich und ich müsste dann zugeben, der ist zugleich auf anderen Gebieten auch noch besser. Das ist sehr schwer fürs eigene Selbstwertgefühl. Wenn ich aber sagen kann, naja gut, okay, da ist der mir überlegen, aber der ist ja dafür unmoralisch und ich bin ja moralisch so gut, dann hat man sogar eine Erklärung, warum er nicht reich ist. Das dann adelt sogar noch die eigene wirtschaftliche Erfolglosigkeit als Beweis dafür, dass ich dem anderen moralisch überlegen bin. Natürlich ist das ein Selbstbetrug. Ja? Aber ich habe das erste Mal in Bezug auf reiche Menschen entdeckt. Und dann habe ich mich mit anderen Menschen befasst, die irgendwo über dem Durchschnitt hinausragen. Ja? Und habe das festgestellt, dass es das immer wieder gibt. Also zum Beispiel bei Fußballern, dass man oft denkt, ja, der kann zwar gut kicken, aber so der Hellste im Kopf ist er auch nicht. Ja? Nur vielleicht deswegen, weil der nach einem 90-Minuten-Spiel sich nicht so gewählt, wenn die Kamera und das Mikro vorgehalten kommt, ausdrückt wie ein relaxter, ausgebildeter Journalist oder Fernsehreporter. Ja? Schreibt man dem dann einfach zu, sagt, ja, der kann gut kicken, aber ist nicht der Hellste im Kopf. Und natürlich findet man auch Beispiele für solche Leute, genau wie man auch Beispiele findet für Reiche, die jetzt unmoralisch oder unehrlich sind. Aber meine These ist, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das sind verschiedene Ebenen. Oder jetzt in Bezug auf schöne Frauen, denen man dann oft unterstellt, ja, die sieht zwar sehr gut aus, aber wahrscheinlich ist er nicht so die Hellste im Kopf. Ja? Also gibt ja diese ganzen Blondinenwitze, die gehen jetzt nicht alle in diese Richtung, ja, dass man sagt, die ist ein bisschen bekloppt. Also zum Beispiel ein Witz, weiß ich, ob man den kennt, da trifft sich Albert Einstein mit Brigitte Bardot. Die Brigitte Bardot, die sagt, es wäre doch toll, wenn wir zusammen oder mit Marilyn Monroe, glaube ich, ja, wäre doch toll, wenn wir zusammen Kinder hätten, wenn die dann so gut aussehen würden wie ich und so intelligent wie sie. Und da antwortet der Einstein, ja, aber was wäre denn, wenn sie am Schluss so aussehen würden wie ich und die Intelligenz von ihnen hätten? Also was soll der Witz zeigen? Der Witz soll zeigen, dass die blöd ist, was ich gar nicht glaube, dass die Marilyn Monroe blöd war, ja, aber das ist letztlich die Botschaft dahinter. Und da ist es also auch so, habe ich mich intensiv mit beschäftigt, dass man auch da solche Stereotype hat oder auch in Bezug auf Einzelgruppen. Juden zum Beispiel, die in manchen Bereichen sehr erfolgreich sind, überproportional, also gibt mehr Nobelpreisträger und in der Wissenschaft wirtschaftlicher, denen man dann lauter irgendwelche hässlichen, bösartigen, negativen Dinge andeutet, zuschreibt, ja, oder Asiaten, ja, die, sagen wir, USA in der Einkommenspyramide ganz oben stehen, auch an den Universitäten sehr, sehr stark vertreten sind, ja, und denen man dann lauter, ja, sagt, mag ja sein, aber der ist nicht so gesellig und er hat keinen Humor. Und also ist immer wieder diese Denkstruktur. Ich habe sogar noch eine interessante Gruppe, weil ich selbst auch Bodybuilding mache, habe ich sogar eine wissenschaftliche Studie gefunden über Vorurteile über Bodybuilder, wo man dann auch sagt, dass denkt, er hat nur Muskeln, ist aber sonst blöd. Also das kannte ich auch in meiner Jugend, da gab es diesen Spruch, der hieß Muskelprotz mit schwarzem Hirn. Und ich habe dann erstes Vorurteil selbst für mich widerlegt gesehen, als ich hatte Biologie-Leistungskurs und hatte einen Biologielehrer, den fand ich sehr intelligent, und der war Präsident vom Hessischen Gewichtheberverein und also entsprechend muskulös auch. Und da habe ich gesehen, Mensch, guck mal an, da ist ja einer, der hat ganz viel Muskeln und ist gleichzeitig intelligent. Und da gibt's ja einige, also der Arnold Schwarzenegger ist gewiss alles andere als ein Blödkopf, so trotz seiner Muskeln. Und da gibt's mehr Beispiele. Und das nenne ich kompensatorischen Nullsummenglauben und habe mich halt gefragt, also diese Denkstruktur, wenn man die oft beobachtet, dass man also glauben, dass viele Menschen, ich habe Umfragen in Auftrag gegeben in Deutschland und USA und den Leuten die Frage vorgelegt, also wie stehen sie zu der Aussage, wenn jemand auf einem Gebiet weit überdurchschnittlich ist, dann hat er gleich große Nachteile in anderen Gebieten. Und in den USA waren also weit über 50%, die dem zugestimmt haben. In Deutschland waren es nicht ganz so viele, aber auch eine relative Mehrheit, die dem zugestimmt hat in Deutschland. Und damit beschäftige ich mich und frage dann aber auch, stimmt das überhaupt? Also jetzt zum Beispiel bei den Reichen, ja, nur mal um das bei dem Beispiel zu bleiben. Ich habe eine andere Umfrage gemacht, da haben wir den Leuten Persönlichkeitsmerkmale von Reichen vorgelegt. Also zum Beispiel rücksichtslos, ehrlich oder visionär oder materialistisch oder egoistisch, also positive und negative Eigenschaften. Und die Eigenschaft, die am wenigsten zugeordnet wurde, war Ehrlichkeit. Ja, also zum Beispiel in vielen Ländern waren nur 1 oder 4%, die gesagt haben, Reiche sind ehrlich. Wenn man dann aber diejenigen gefragt hat, die selbst Reiche kennen, und hat gesagt, wie ist der denn, den du kennst? Ja, da war auf einmal das ein Vielfaches, die gesagt haben, ehrlich. Also das ist ein typisches Vorurteil, ja, was man über Menschen hat. Und es gibt jetzt überhaupt keine Studien, die belegen, dass Reiche jetzt unehrlicher sind als andere Menschen. Ich glaube, also ist ja auch absurd die Vorstellung, wenn man sagt, im Villenviertel von ihrer Stadt, da sammeln sich alle Betrüger und Gauner konzentriert und im sozialen Brennpunkt sind alle die Menschen, die einen Heiligenschein haben und moralisch gut sind. Das weiß im Prinzip jeder, dass es auch nicht so ist. Also klar gibt es in den Reichen auch Unehrliche und Betrüger und Lügner, ja, die gibt es aber in anderen Gesellschaftsschichten auch. Aber das ist eine eigene Theorie, die ich entwickelt habe und die hat zur Basis, dass man irgendwie glaubt, unbewusst, alle Menschen seien gleich. Ja, und wenn alle gleich sind, folgt ja denklogisch daraus, dass wenn jemand im Bereich unbestreitbar gut ist oder überdurchschnittlich, dass er woanders Defizite haben muss. Ja. Und es dient halt auch, das eigene Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten. Und ich habe selbst auch, sagen wir mal, das oft erlebt, weil ich jetzt in mehreren Gebieten, also über dem Durchschnitt sind, zum Beispiel von meinem Vermögen her, ist es so, dass ich also sicher mehr Vermögen habe als 99% der Menschen. Und dann gibt es immer wieder welche, ja, ach, das war alles für Glück bestimmt. Ja, wer weiß, hat ja jeder gekonnt, Immobilienspekulation. Ja, oder wenn ich dann mal Bilder poste, Sie kennen es auf X oder so, wo ich meinen Muskeln zeige, dann, ach, das ist alles Anabolika, Steroide oder ist Photoshop gemacht wahrscheinlich oder Testosteronbehandlung, habe ich alles nie gemacht, das wäre der Photoshop, sind also original so da und auch natürlich, ja, oder wenn ich ein Bild mit einer sehr schönen Freundin gepostet habe, ach, das ist bestimmt so ein Callgirl oder so eine, wie heißt es, Escort. Wie viel kostet die denn? 10.000 Euro am Tag oder so? Dabei war das zum Beispiel, wo die das geschrieben haben, eine sehr intelligente Frau, die ich schon lange kenne, die BWL studiert hat und in einem Unternehmen in der wichtigen Funktion gearbeitet hat, haben die als Escort-Dame dargestellt, nur weil die jetzt sehr gut aussah. Ja? Also das heißt, man tut die Leute... Ich habe das halt selbst oft erlebt oder ich habe ja 2 Doktortitel. Ja, wer weiß, wo du die gekauft hast. Hast du die in Haiti gemacht an der Uni oder so? Ja, dabei kann jeder also meine Doktorarbeiten nachprüfen und ist sogar die eine mit Summa Cum Laude und die andere mit Magna Cum Laude. Das heißt, ich habe selbst das durchaus gemerkt oder merke das oft auch, wie diese Leute diesen kompensatorischen Nullsummenglauben haben. Und das hat natürlich was mit dem eigenen Selbstwertgefühl auch zu tun, dass sie dem anderen irgendwo niedermachen oder was Negatives reinwürgen wollen, weil sie sich dann dir letztlich doch wieder überlegen fühlen können.
Ich glaube tatsächlich, das ist ein Bereich des Nullsummenglaubens. Das heißt, wir denken immer, wenn der eine besser ist und also wir Menschen sind alle gleich und wenn der irgendwo besser ist, muss er schlechter sein. Und da ich ja auch mit ihm gleich bin, muss ich den auch in irgendeiner Form schlechter machen. Denn warum habe ich das dann nicht erreicht? Das ist ja die nächste Frage.
Ja, genau. Da kommt auf was ganz Wichtiges, nämlich das ist das Thema Neid. Ich habe ein ganzes Kapitel über Neid. Ich habe mich also jetzt 10 Jahre lang mit wissenschaftlicher Neidforschung beschäftigt. Früher wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ja. Aber ich glaube, ich habe also alle wichtigen Bücher und wissenschaftlichen Aufsätze über Neidforschung gelesen. Es gibt eine ganze Menge. Und erstmal ein wichtiger Befund ist, dass Neid die geleugnete Emotion ist. Ja. Also man kann fast alles zugeben, aber dass man neidisch, wird kaum einer zugeben. Also wenn Sie mit anderen Menschen sprechen, wird Ihnen fast jeder sagen, Neid, also ist mir völlig fremd. Ja, die anderen, also das stimmt. Also gibt so viele Neid, aber ich selbst bin völlig frei davon. Ja, das kann man also sehr oft sehen. Und warum ist es so? Das ist deshalb so, weil wenn ich neidisch bin, gebe ich ja zu, dass der andere was hat, was ich selbst gerne hätte, aber nicht habe. Und das führt natürlich zu der Frage, warum nicht? Ja, wenn der jetzt zum Beispiel viel mehr Geld hat als ich, dann führt das zu der Frage, ja, warum hast du das nicht? Und das kann leicht ans Selbstwertgefühl gehen. Vielleicht ist der ja schlauer, vielleicht ist der fleißiger, vielleicht ist der kreativer. Und dann ist es natürlich besser, wenn ich dem irgendwas Negatives sage, ach, der hat einfach nur Glück gehabt oder der ist durch irgendwelche Gaunereien dazugekommen, dann kann ich das für mich einfach weg erklären. Ja? Und also Neid ist die geleugnete Emotion und auch eine Emotion, wo der Neider sich selbst schadet mit. Weil ich meine, Neid hat ursprünglich mal zu den 7 Todsünden gehört oder gehört zu den 7 Todsünden. Ja? Und die anderen Todsünden, die sind ja zum Teil auch angenehm verbunden, also Völlerei zum Beispiel, ja, oder Wollust, ja, das kann ja durchaus alles mit angenehmen Dingen verbunden sein. Aber Neid ist nur unangenehm destruktiv. Es ist in dir selbst ein Stachel, ein negatives Gefühl, was man selbst hat und was einem auch schadet, ja, weil wenn dein ganzes Denken drauf konzentriert ist, wie kann ich die Situation des anderen verschlechtern, statt darauf, wie kann ich meine eigene Situation verbessern, führt ein bisschen in die Irre. Also ich sage mal ein Beispiel, Jeff Bezos jetzt, einer der reichsten Männer der Welt durch Amazon geworden. Übrigens dadurch, dass er halt sehr vielen Menschen nützt. Also wir alle haben es demokratisch entschieden, dass der reich wird. Jedes Mal, wenn du auf Amazon was bestellst, heißt es, du machst den Jeff Bezos halt noch etwas reicher. Ja? Aber der wird halt viel beneidet. Und jetzt gibt es 2 Reaktionen, wenn ich über jemanden wie Jeff Bezos höre. Die erste Reaktion, komm, ich bestelle mir mal ein Buch, vielleicht bei Amazon oder woanders, über Jeff Bezos, eine Biografie und lese die mal und gucke, kann ich irgendwas lernen? Vielleicht werde ich nicht so reich wie er, aber irgendwas von seinem Geschäftssinn oder von seinem Vorgehen oder von seiner Einstellung kann ich mir irgendwas abgucken. Das ist Zugang 1. Zugang 2, ich rufe 4, 5 Freunde an, verabrede mich mit denen, und bastle eine Guillotine, also das Instrument, mit dem man in der Französischen Revolution die Leute geköpft hat. Und bastle eine Guillotine und verabrede mich dann und stelle die vor dem Haus von Jeff Bezos auf. Das ist jetzt keine Fantasie, sondern das kann man googeln. Das war vor ein paar Jahren, ist tatsächlich passiert, dass Leute eine Guillotine gebaut haben und haben die vor dem Haus von Jeff Bezos aufgestellt, um damit zu zeigen, was sie gerne mit dem anstellen würden. Ja? Jetzt frage ich mal, wer wird denn vermutlich erfolgreicher sein in den nächsten Jahren? Der gesagt hat, ich kaufe mir das Buch von dem Jeff Bezos und guck mal, was ich da mir abschauen kann. Oder der Neider, der jetzt die Guillotine gebastelt hat und stellt die vor dem Haus auf vom Jeff Bezos und ist immer noch frustriert bis heute, weil er immer noch nicht den Kopf kürzer gemacht wurde, sondern stattdessen noch mehr Geld hat, als er damals hatte. Also wer wird jetzt erfolgreicher sein?
Da kommen wir jetzt ja aber auch zu einem Bereich, wenn man das alles so feststellt, und es ist ja so, das heißt, es gibt Nullsummenspiele, aber es gibt auch eine ganze Menge keine Nullsummenspiele und die Marktwirtschaft und der Handel sind in der Regel keine Nullsummenspiele. Und die Entscheidungen, die man im Leben trifft, sind ja auch die eigenen. Meistens werden wir nicht gezwungen, obwohl zunehmend von Staats wegen werden wir zu viel gezwungen, aber immerhin gibt es noch einen großen Bereich. Nun gibt es die Möglichkeit, faktenbasiert, rational damit umzugehen und zu sagen, okay, dann kann ich das sehen, lernen und Denkstrukturen entwickeln, die für alle positiver sind, oder ich verhafte eigentlich in diesen negativen Spiralen und werde immer dümmer, immer schlechter, und im Land geht es auch immer schlimmer und schlechter. Was kann man denn dagegen tun?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich versuche ja durch meine Bücher oder auch durch so Gespräche, wie wir es jetzt führen, Menschen aufzuklären. Aber natürlich hat es immer nur eine beschränkte Wirkung, weil erstens gibt nicht so sehr viele Menschen mehr, die Bücher lesen. Ja? Und zweitens, das ist halt jetzt eine rationale Sache. Also ich argumentiere in meinem Buch rational. Ich nenne ganz viele Studien, wissenschaftliche Befunde und sagt, deswegen ist es falsch. Aber wir Menschen sind halt so, dass wir nicht immer und auch sicher nicht überwiegend von Rationalität getrieben sind oder von wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern von Emotionen. Ja? Und wenn die Emotion halt sehr stark ist, Neid oder Minderwertigkeitsgefühle und so weiter, und auch die sehr, sehr eingängig sind, diese Thesen, dann gewinnen immer eher die einfachen Thesen haben, die den Neid verbreiten, die an die Gefühle, an die Emotionen appellieren halt der Leute. Ja. Die Menschen brauchen immer irgendeinen Schuldigen, irgendeinen Sündenbock. Ja. Jetzt sind die Tankpreise zu hoch. Oh, die Mineralölkonzerne machen sich ja die Taschen voll, die Schweine, und müssen wir den Übergewinn wegnehmen oder so. Ja, das ist halt irgendwo, wie die meisten Menschen denken, dass sie gern so einen Sündenbock haben, auch wenn es ihnen selbst schlecht geht. Und ja, was kann man dagegen tun? Also ich bin der Meinung, ein Nachteil von vielen, die so denken wie ich, ist, dass sie sehr stark auf Rationalität setzen. Und damit aber viele Menschen einfach nicht erreichen. Ja? Und gerade solche Menschen nicht erreichen, die sehr stark gefühlsmäßig auch sich orientieren und dafür eher zugänglich sind. Ja? Ich halte es auch nicht für ein Vorurteil. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Wir brauchen beides, Gefühl und Verstand. Ja? Und ist zwar vielleicht nicht so politisch korrekt, aber ich glaube, dass Frauen im Durchschnitt oft noch mehr gefühlsmäßig sich entscheiden als jetzt rein rational. Das heißt, wir beide haben das, also Männer und Frauen, das war rational und nach Gefühlen, aber es ist ein bisschen unterschiedlich verteilt. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum, wenn man mal sieht, die Wählerschaft von den Linken und den Grünen, dass das ganz überwiegend Frauen sind, also sind weit überrepräsentiert bei beiden. Ja, und das hängt natürlich damit zusammen, weil die jetzt es besser verstehen, an die Gefühle von Menschen so zu appellieren. Und deswegen glaube ich, darf man halt nicht auf dieser rationalen Ebene allein stehen bleiben. Ich habe mir gerade darüber viele Gedanken gemacht und habe deswegen auch im letzten Jahr meinen ersten Roman mal geschrieben. Weil ist zum Beispiel auch jetzt, sagen wir, meine Bücher, weiß ich vom Verlag, werden zu 80-90% von Männern gekauft. Ja? Auch auf Social Media sind ungefähr 80% Männer, die mir folgen. Ja? Und Romane werden mehr von Frauen gelesen. Und das war jetzt das erste Buch, das ich geschrieben habe. Immer noch mehrheitlich Männer, aber jetzt nur noch 55%. Also immerhin 45% Frauen, die es gekauft haben. Weil Frauen lieber Romane lesen. Und da war auch eine Liebesgeschichte mit drin in dem Roman. Also der heißt 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Ja. Und da habe ich diese ganzen Sachen, wo wir jetzt so rational drüber sprechen, in einen Roman, der auch unterhalten soll und wie gesagt, wo eine Liebesgeschichte mit drin ist, emotional jetzt mehr. Ja? Dass man erreicht damit halt vielleicht mehr Menschen. Mir ist jetzt mit dem Roman nicht so ganz gelungen, wie ich das wollte, von der Auflage her, weil ich auch einfach keinen Namen habe als Romanautor. Vielleicht bin ich auch besser als Sachbuchautor, wer weiß. Aber jetzt immer zum Beispiel die Ayn Rand, die Schriftstellerin, die hat also 37 Millionen Bücher verkauft, allein von ihrem Buch At the Shrugged, hat sie 10 Millionen verkauft. Warum? Weil es waren halt Romane überwiegend. Die hat auch Sachbücher geschrieben, aber überwiegend Romane, die jetzt mehr Menschen angesprochen haben. Und wenn Sie es jetzt mal vergleichen mit marktwirtschaftlich ausgerichteten Autoren, wie zum Beispiel Hayek, sein erfolgreichstes Buch, überhaupt eines der erfolgreichsten Bücher in dieser Richtung, The Road to Serfdom, also Weg zur Knechtschaft, hat 2 Millionen verkauft. Oder Milton Friedman mit seinem Buch Capitalism and Freedom, 1 Million, was unglaublich viel ist. Also ich habe noch nie 2 Millionen Bücher verkauft von einem. Ja? Aber wenn ich es jetzt vergleiche mit den 37 Millionen Büchern von der Ayn Rand, womit hängt das zusammen? Ja, weil das eine sind rational argumentierende Bücher, das andere sind welche, die auch die Emotionen bedienen, halt Romane. Ja? Und deswegen glaube ich, mein Traum ist zum Beispiel auch, dass dieser Roman, den ich geschrieben habe, verfilmt wird. Ja? Wir müssen auch so Sachen machen wie Spielfilme. Ich habe schon mit Filmen angefangen, Dokumentarfilme allerdings. Die sind natürlich auch noch mehr an die Ratio als jetzt, sagen wir, ein Spielfilm zum Beispiel. Ja? Aber schon ein Film ist eher auch etwas emotionaler als jetzt ein Buch. Ja? Und deswegen tue ich so Schritt für Schritt mich auch der Sache nähern. Wie kann ich die Botschaft, die ich habe, auch anders verpacken? Deswegen habe ich angefangen, jetzt jedes Jahr auch einen Film zu produzieren. Aber was mir bisher noch nicht gelungen ist, auch jemanden zu finden, der einen Spielfilm produziert. Ich habe jetzt einen, der ist interessiert, aber das ist ein schwieriges Projekt. Also muss man gucken. Deswegen, also das war die Antwort auf Ihre Frage, weil Sie sagen, wenn das alles so ist und wenn das alles rational so einsichtig ist, wie kann man denn mehr Menschen, so habe ich Sie jetzt verstanden, dazu bringen, dass die das auch so sehen. Und da, glaube ich, ist einer der Schlüssel tatsächlich, dass man lernt, auch den Menschen als ganzen Menschen zu sehen, auch mit seinen Emotionen zu sehen und nicht jetzt als Homo economicus, der jetzt alles wie ein Computer praktisch rational entscheidet und ausrechnet.
Der Homo economicus ist ja auch gescheitert daran, dass der Mensch so nicht agiert, sondern diversen Emotionen ausgeliefert ist, wechselnden Emotionen, die er auch nicht immer im Griff hat. Da lernt man dann ja auch, wie man seine Entscheidungen klüger in den Griff bekommt, zumindest wenn man an der Börse agiert, aber auch, dass mehrere weitere Aspekte wichtig sind für das Handeln und nicht nur das rein Rationale, weil man ja, wie gesagt, auch Emotionen hat, die nicht nur Neid sind, sondern vielleicht auch aus anderen Gründen, dass man irgendetwas macht, weil einem etwas anderes wichtiger ist. Emotionen gehen ja zunächst ein. Das heißt, bevor der Kopf anfängt zu denken, bevor das Hirn anfängt zu denken, hat die Emotion ja schon eine Vorauswahl getroffen. Genau. Das ist ja richtig. Ja. Genau, das ist ja auch nachgewiesen. Aber geht es hier nicht auch ganz grundsätzlich um Werte? Wenn ich sehe, dass ein Weg macht einen Menschen gesund, das ist beim Arzt der rationale Weg. Der Arzt stellt sich nicht hin und sagt, oh, das tut mir aber alles furchtbar leid, schade, ist jetzt Pech für Sie, sondern der setzt sich ja hin und sagt, gut, Sie haben diese Krankheit und das tut mir, wenn er nett ist, sagt er, das tut mir auch leid. Und dann sagt er, wir können dieses und jenes tun und damit wird es besser. Und wir vertrauen einem Arzt und ich würde keinem Arzt vertrauen, der mir dann nur sagt, ja, schade jetzt, ne, dumm gelaufen, Pech für Sie, sondern ich möchte, dass der Arzt sich hinsetzt und sagt, Wege A, B und C können wir machen und wenn es ungut ist, brauchen Sie eine Operation, was auch immer. Das heißt, dort akzeptieren wir es. In anderen Bereichen akzeptieren wir genau dasselbe Verhalten, aber nicht. Wenn sich ein Politiker so hinstellen würde, würden wir es nicht akzeptieren. Und ich glaube, da liegt vielleicht auch der Punkt, dass wir die Werte da nicht richtig haben. Das heißt, wenn klar ist, unter anderem auch für Frauen, ich möchte, dass es Menschen gut geht, dass sie im Wohlstand leben und das ist der Weg dorthin und das ist gut, dann würden sie wahrscheinlich viel eher dafür kämpfen. Also dann ist es zwar die emotionale Schiene, über die wir gehen, aber was vermitteln wir? Den Wert, es ist gut.
Also da stimme ich Ihnen sehr zu. Deswegen, ich sehe auch als einen Fehler an, dass zum Beispiel die Menschen, die für Kapitalismus sind, zu wenig über Armut sprechen, obwohl Kapitalismus genau das System ist, das Armut beseitigt hat. Also vor der Kapitalismus entstand, vor 200 Jahren haben 90% der Menschen auf der Welt in extremer Armut gelebt, heute sind es 10%. Und das passiert ja immer wieder. Ich habe in meinen Filmen das gezeigt, also die kann man übrigens auf YouTube auch kostenlos sehen. Poland from Socialism to Prosperity, also auch mit deutschen Untertiteln oder den Film über Vietnam, den gibt es also auch in der deutschen Fassung auf YouTube. Ja, da zeige ich ja, wie durch mehr Marktwirtschaft, durch mehr Kapitalismus Armut beseitigt wurde. Ja? Und die Wahrheit ist doch, dass Linke überall, wo sie an der Macht sind, die Armut vergrößert haben, ja? Die Menschen arm gemacht haben, während Kapitalismus immer wieder dazu geführt hat, dass Armut reduziert wurde. Das wissen aber Menschen nicht, und das liegt auch dran, weil wir selbst zu wenig das Thema Armut thematisieren, weil wir nicht darüber genügend sprechen, sondern das scheint als so ein linkes Thema zu sein. Ja? Und wenn dann Mensch halt sensibel ist oder mitfühlend, dann denkt er, ach, der Linke ist der, der sich für die Armen einsetzt, und der Kapitalist ist der, der sich, oder der Rechte oder so, ist einer, der setzt sich halt für die Reichen ein. Und wenn ich jetzt ein gutes Herz habe, sage ich, ich bin dann eher links, weil das ist ja die, die sich dafür einsetzen. Ja? Oder auch Umwelt, ja? Dass man sagt, ja, der Kapitalismus wird ja gesagt, zerstört die Umwelt. Und das ist natürlich auch oft ein Wissensproblem. Ja? Ich meine, ich habe auch einen Film gemacht, Life Behind the Berlin Wall, wo ich so Ost- und Westdeutschland vergleiche. Und was viele nicht wissen, der CO2-Ausstoß, der war in der DDR dreimal so hoch wie in der Bundesrepublik, und zum Beispiel von Schwefeldioxid sogar 10-mal so hoch der Ausstoß. Also das war die schlimmste Umweltzerstörung, die es je gab. Die gab es in sozialistischen Ländern. Wir haben jetzt ja gerade den Jahrestag von Tschernobyl, also keinen Beweis dafür, wie schlimm Kernkraft ist, sondern ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt. Das war ein Ergebnis dieser Planwirtschaft, dass es überhaupt dazu kommen konnte. Ja. Aber das kann man jetzt halt einerseits auf einer rationalen Ebene vermitteln, so wenn ich sage, guck dir mal an die Zahlen so und so, damit erreicht man aber nicht die Menschen. Man bräuchte auch Filme, wo das ja mehr ans Herz geht, wo man zeigt, zum Beispiel Venezuela, das wäre ein Film, den würde ich unglaublich gerne machen, um zu zeigen, das einstmals reichste Land Südamerikas, auch eines der 20 reichsten Länder der Welt, wie das durch Sozialisten so runtergewirtschaftet wurde, dass ein Drittel der Bevölkerung ist geflohen inzwischen, weil die haben halt vergessen, eine Mauer zu bauen. Das gehört also ganz zwingend zum Sozialismus immer dazu. Die haben die halt nicht gebaut, deswegen ist ein Drittel weg. Und der Rest, 80% in Armut. Aber das da nicht als Zahl, sondern mal am individuellen Schicksal von einem Menschen zu zeigen, der geflüchtet ist oder der arm ist. Also ich sehe auch manchmal gern solche Filme, zum Beispiel jetzt über Sozialismus. Ich möchte mal einen Film empfehlen. Ich weiß, ob Sie ihn kennen. Einer der emotionalsten und herzergreifendsten Filme, den ich gesehen habe. Die Frau vom Checkpoint Charlie. Kennen Sie den Film?
Ja.
Ein toller Film, also wo einem wirklich die Tränen kommen. Und solche Filme bräuchte man viel mehr, ja, weil die den Menschen emotional auch anrühren, ja, statt einfach nur zu sagen, ja, in der DDR wurden Menschen erdrückt und da war das und das, alles gut und schön. Aber wenn du so einen Film siehst, dann übersetzt sich das in Emotionen. Ja. Und deswegen, also ich habe den jetzt gerade nochmal gesehen, also ein toller Film, Die Frau vom Checkpoint Charlie. Und davon gibt es leider viel zu wenige von solchen Filmen.
Das ist der Punkt, was ich sage. Die Emotion ist die Methode. Das heißt, ja, wie erreiche ich den Menschen? Aber was will ich ihnen mitteilen ist, und das ist das der Wert. Gut ist, wer Menschen im Wohlstand leben lässt, wer wirklich so etwas beseitigt. Und ich glaube schon, dass man das Menschen durchaus auch klar machen kann. Das war jetzt mein Beispiel vom Arzt, wo wir ja durchaus auch gelernt haben, ja, das geht halt sachlich und klinisch, aber es geht gut. Und damit könnten wir vielleicht auch enden, dass wir sagen, was Sie hier wieder klar machen, ist einer der Gründe, warum so viele Menschen in Armut leben, weil sie in einem Nullsummenglauben auch anhängen, auch politisch anhängen, der teilweise vollkommen verfehlt ist. Da gibt es faktisch Beispiele für, aber der Handel, die Wirtschaft und viele Teile des Lebens sind vom Nullsummenglauben nicht korrekt abgedeckt. Da ist er schlicht falsch.
Ja, das Interessante ist ja, vielleicht ist noch zum Schluss, dass also die meisten Menschen werden den Begriff Nullsummenglauben noch nie gehört haben, geschweige denn Zero-Sum-Mindset. Das ist ein bisschen ein Problem bei dem Buchtitel, da wusste ich nicht, nenne ich es Nullsummenglauben, gut, da wissen die Leute nicht, was sie mit anfangen können, ist aber ein bisschen sperrig. Zero-Sum-Mindset wissen es auch nicht. Ja. Also deswegen war es gut, dass wir das Gespräch geführt haben, dass die Leute sich jetzt vielleicht ein bisschen was drunter vorstellen können und neugierig geworden sind. Ja, und Dann habe ich jetzt nämlich noch ein besonderes Bonbon für die, die es geschaut haben. Ich möchte ja logischerweise auch, ich schreibe ja Bücher, dass die Leute die Bücher lesen. Da sehe ich manchmal so auf X, wenn ich da ein Buch poste, da sagen, ah, der Zittmann will ja nur seine Bücher verkaufen. So. Ja. Das heißt, natürlich will ich das. Ich schreibe doch nicht das Buch für mich selbst. Ich schreibe doch das Buch, dass wirklich viele Leute lesen. So. Und jetzt möchte ich auch, dass die das Interview, die Geduld gehabt haben, uns bis zum Schluss zuzuhören, als kleine Belohnung, dass sie uns bis zum Schluss zugehört haben, sagen, wenn du jetzt auf eine Website gehst, die heißt nullsummenfalle.de, ja, ich dachte, Zero-Sum-Mindset wissen vielleicht viele nicht, so wie es geschrieben wird, aber nullsummenfalle in einem Wort.de kann man sich merken, ja, dann werden sie ein Gewinnspiel entdecken, wo, wenn sie das Buch jetzt schon vorbestellen, wo man was gewinnen kann. Und zwar, ich lade dann ein in den exklusivsten Club von Deutschland, das ist der Scheiner Club in Berlin, bezahle auch die Reise dahin und lade zum Abendessen ein und man kann dann sich über alle möglichen Themen mit mir unterhalten. Und es gibt noch viele weitere schöne Preise. Warum habe ich das gemacht? Weil ich möchte halt, dass die Leute das Buch vorbestellen. Das ist auch wieder so eine Win-Win-Situation. Wer das macht und an dem Gewinnspiel, also beim letzten Gewinnspiel, was ich gemacht habe, da haben 450 Menschen teilgenommen. Also so viele auch nicht. Also die Chance bei 10 Preisen, die man gewinnen kann, ist also deutlich höher, als wenn man im Lotto spielt. Ja. Und ich habe was davon, wenn das Buch vorbestellt wird. Der es vorbestellt hat, doppelt was davon. Er hat den Nutzen von dem Buch, aber ist auch dabei bei dieser Möglichkeit, diese Preise zu gewinnen. Also das vielleicht noch als kleine Belohnung für den, der bis zum Schluss zugehört hat. Wenn er jetzt auf die Seite geht, kann man da also mitmachen. Das endet halt nur das Gewinnspiel an dem Tag, wo das Buch erscheint. Ja, da ist es dann vorbei.
Ja, dann danke ich erstmal für dieses wirklich interessante Gespräch. Ich hoffe, dass Sie möglichst viele Bücher da verkaufen oder dass wir auch noch andere Wege finden, das ein wenig mehr zu propagieren. Denn ich glaube, das ist unser beider Anliegen, dass es nämlich den meisten Menschen möglichst gut geht. Und ich glaube, das könnten wir vielleicht mit mehr Erkenntnis über diesen Bereich auf jeden Fall verwirklichen. Vielen herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank Ihnen auch.
Ich hoffe, dass Ihnen das Gespräch gefallen hat und dass es für Sie ebenso informativ wie unterhaltsam war. Es würde mich freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Sie können diesen Podcast bei Spotify, Apple oder Amazon hören. Wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Um automatisch bei einer neuen Folge benachrichtigt zu werden, abonnieren Sie den Kanal auf Ihrer Lieblingsplattform. Dann verpassen Sie auch nicht, wenn eine Sonderfolge zu aktuellen Themen dazwischen geschoben wird. Die nächste Folge erscheint dieses Mal wegen des Feiertags schon am Samstag. Über Feedback würde ich mich freuen und dann gerne auch mal gesammelt in einem Podcast darauf eingehen. Kommentieren Sie gern direkt zum Podcast oder auf X bei Macht und Markt.